Im Januar startet Frei zu essen als 12-wöchiges Gruppenprogramm. Und wenn du auch die Kontrolle über das Essen verlierst, wenn du entweder weiter isst, obwohl du schon satt bist, Sachen isst, die du eigentlich gar nicht essen willst, oder anfängst zu essen, obwohl du gar keinen Hunger hast, dann ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Warum hast du das bis jetzt nicht geschafft, dieses Problem alleine loszuwerden? Naja, weil du an den Symptomen, nämlich am Essen rumdokterst. Du überlegst dir Diäten oder irgendwelche Regeln für dein Essen. Du machst Sport, vielleicht lenkst du dich ab oder du versuchst es mit Disziplin und Zusammenreißen. Aber der Drang zu essen geht einfach nicht weg. Nichts hilft. Und in dem Gruppenprogramm Frei zu essen geht es eben darum, hinter die Symptome zu schauen, die richtige Lösung zu finden, nämlich dahin zu schauen, was bringt dir das Essen? Was stimmt in deinem System nicht, sodass der Essdrang entsteht, sodass du diesen Druck aufbaust und den ablassen musst durch Essen. Und wenn du das einmal aufgelöst hast, dann kannst du auch zu Hause sein und der Kühlschrank ist voller Leckereien, die Abstellkammer ist voller Leckereien. Es ist dir egal, weil du diese Sachen einfach nicht essen willst und weil du sie nicht brauchst. Es wird eine kleine Gruppe sein von höchstens 8 Personen. Also wenn dich das interessiert, trage dich gerne auf die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hi, Fleisch statt Brokkoli? Ich habe radikal meine Ernährung umgestellt. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute mit der versprochenen Folge zu meiner Ernährungsumstellung im Rahmen des Bra-Coachings, von dem ich dir vor 2 Folgen erzählt habe. Ich steige direkt mal in die Folge ein. Noch eine kurze Wiederholung, falls du die Folge, welche Nummer war es, die Folge 101 nicht gehört hast. Ich bin gerade im Coaching bei Nikita Udovichenko, kurz auch Niki Bra. Und nochmal kurz zur Wiederholung, warum habe ich Nikita ausgewählt? Was ist das Besondere an ihm? Warum vertraue ich ihm? Er hat 2 Masterabschlüsse, einen an einer russischen Elite-Uni in Biochemie und dann einen irgendwas mit Mechanik in Aachen. Und er hat mit über 10.000 Menschen gearbeitet, ihnen zur Transformation verholfen, ganz unterschiedliche Transformationen, also sowohl gesundheitlich, körperlich, Performance, also Sport, Spitzensportler, Familienplanung und so weiter. Und das waren, unter diesen 10.000 Menschen waren Spitzensportler, Elitesoldaten, Bodybuilder, aber auch ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Und einmal kurz möchte ich ausführen, was die Auswirkungen von schlechter oder falscher Ernährung sind. Oder woran merkst du, dass du dich vielleicht nicht optimal oder auch schlecht oder auch falsch ernährst? Bei Männern kann man das daran sehen, dass die Testosteron-Level rapide nach unten gehen. Männer verweiblichen dann, also sie weinen irgendwie oft oder in komischen Situationen, die nicht dazu passen. Der Bartwuchs lässt womöglich nach, keine Libido, Unfruchtbarkeit, Fett, das sich an den Hüften und an der Brust absetzt, also da, wo eigentlich bei Frauen das Fett schnell ansetzt, keine Energie, kein Antrieb, kein Biss so richtig. Also diese typischen männlichen Attribute gehen runter. Bei Frauen sinken Östrogen-Level. Frauen kommen früher in die Wechseljahre und haben mehr Beschwerden dabei. Frauen sind unfruchtbar, haben Haarausfall, eine geringe Libido oder keine, starke Stimmungsschwankungen, keine Energie, Fetteinlagerung und so weiter. Auch an Autoimmunerkrankungen kann man sehen, dass man sich schlecht oder falsch ernährt. Also alles, was mit der Schilddrüse zu tun hat, sowas wie Hashimoto, aber auch Erkrankungen der inneren Organe, weil die mit Ballaststoffen, Proteinpulvern, Magerquark und so weiter überfordert sind. Allergien, schlechte Haut, Akne, trockene Haut, alles Mögliche, auch sowas wie Schuppenflechte, das hat alles mit der Ernährung zu tun. Und warum lehren jetzt alle das Falsche? Also warum wird behauptet, Lebensmittel sind gesund, die im Grunde genommen gar nicht gesund sind? Nikitas Theorie ist da, dass die Menschen zwar nominell älter werden, also sie sterben in höherem Alter, aber sie sind viel früher krank. Das sieht man zum Beispiel jetzt schon, dass viele Kinder Allergien haben oder Unverträglichkeiten. Das war früher nicht so. Jetzt haben wirklich viele Kinder das. Also das fängt schon im frühen Alter an. Und Menschen, die früher einfach mit 70 Jahren vielleicht umgefallen sind und tot waren, die erkranken jetzt mit 60 Jahren oder sogar noch früher und werden dann 20, 30 Jahre mit ärztlichen Behandlungen, Medikamenten, Supplements durchgeschleppt und sterben dann einfach sehr krank. Auch Demenz übrigens hat mit Hormonen zu tun. Und bei dieser Sache mit den ärztlichen Behandlungen, den Medikamenten und Supplementen kann man ja mal überlegen, wer davon profitiert und wer daran Geld verdient. Jetzt konkret zur Ernährung. Wie habe ich mich früher ernährt? Also noch vor 2 Wochen. Ich habe mich früher überwiegend vegan ernährt. Die Grundbestandteile meiner Ernährung waren grünes Gemüse, aber auch anderes Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, sowas wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Tofu, texturiertes Soja und so weiter, Sojajoghurt und Sojamilch, Hanfproteinpulver und so Soja-Crispies als besondere Proteinquellen, Nüsse, Samenkerne und Nussmus, pflanzliche Fette im Grunde genommen, also ich habe mit Rapsöl gebraten, ich habe Olivenöl auf mein Essen gemacht, ich habe Kokosöl benutzt und dann habe ich auch alles immer sehr stark gewürzt, also mit Chili, Ingwer, Kräutern, Curry, Kurkuma und so weiter, aber nur sehr wenig oder gar kein Salz verwendet. Seit 2 Monaten habe ich hin und wieder Eier gegessen und selten Fisch oder Käse. Und bis auf diese letzten Sachen, also Eier, Fisch und Käse, sind alles, was ich vorher aufgeführt habe, sind Lebensmittel und Dinge, von denen Nikita sagt, dass sie schädlich und nicht gesund sind. Und warum wollte ich jetzt eigentlich meine Ernährung ändern? Weil von außen betrachtet, das hört sich alles wunderbar an. Grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, das ist ja genau das, was man essen muss, um 100 Jahre alt zu werden. Ich hatte ja schon in der Folge 101 zu dem Ich lasse mich coachen, habe ich schon erzählt. Und noch hier eine kurze Zusammenfassung, falls du die Folge nicht gehört hast. Ich esse seit Anfang des Jahres wieder Eier, wie gesagt, und fühle mich seitdem viel besser und habe mich dann gefragt, naja, was passiert, wenn ich wieder Fleisch in meine Ernährung einbauen würde? Ich war mir aber nicht sicher, wie ich das genau mache. Das war irgendwie eine große Schwelle, das hat mich interessiert. Dann hatte ich auch starke Wassereinlagerungen, sobald ich nur ein bisschen Salz zu mir nehme. Insgesamt ein schweres Gefühl im Körper, das Gefühl, dass ich nicht abnehmen kann, beziehungsweise, dass ich nur abnehme, wenn ich wirklich sehr wenig esse. Und intermittierendes Fasten mache, von dem Nikita sagt, das ist sehr schlecht für den Stoffwechsel, für den Körper ist das nur Stress. Ich habe mir dann überlegt, vielleicht ist mein Stoffwechsel doch nicht so wie der von allen anderen. Vielleicht gibt es da doch Unterschiede, wenn man sehr früh Diäten macht, was man gemacht hat. Vielleicht habe ich meinem Körper einfach systematisch über Jahre nicht die richtigen Nährstoffe gegeben und bin deswegen in dieser Situation mit den Wassereinlagerungen, dass ich nicht abnehmen kann, dass ich mich nicht so leicht fühle, wie ich mich eigentlich, wenn das alles so perfekt wäre, wie alle Leute immer sagen, mit der Ernährung und so weiter, sein müsste. Ich hatte also kurzum den Eindruck, dass mein Körper unter großem Stress steht, obwohl ich nach bestem Gewissen und Wissen versuche, gesund zu leben. Da wollte ich was machen. Ich wollte einfach, dass jemand, der sich wirklich damit auskennt, und Nikita ist aus den genannten Gründen und auch aus den Gründen, die ich in der letzten Folge genannt habe, die Person, die sich am besten mit diesen Dingen auskennt, die irgendwie erreichbar ist für normal sterbliche Menschen, habe ich den Eindruck. Weil sonst, stell dir vor, du gehst zu deinem Arzt, was wird dein Arzt dir raten, der wird dir irgendwas sagen und danach kannst du das googeln und du findest 1000 andere Meinungen und 1000 Gründe, warum das nicht so ist und es sind alles nur Meinungen und es sind keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Auch selbst im Internet, wenn Studien angeführt werden, Studien sind oft beauftragt aus bestimmten Gruppen, aus bestimmten Kreisen, da stehen Interessen dahinter, richtige unabhängige Studien. Ja, es ist schon schwierig, das zu finden und sich da wirklich auszukennen. Da muss man wirklich die biochemischen Zusammenhänge kennen, da muss man wirklich die Biologie des Menschen verstehen, wie das alles verstoffwechselt wird und so weiter, wie diese ganzen Enzyme reagieren. Eine super komplexe Sache und auch das Immunsystem, das Gleiche. Und Nikita ist eine Person, die das absolut ja, die da sehr, sehr, sehr viel drüber weiß, alleine schon aus seiner Arbeit mit diesen 10.000 Menschen, die er da transformiert hat. Wie sieht meine Ernährung jetzt aus? Also ich habe das wirklich radikal umgestellt. Ich esse Fleisch, Fisch, Eier und tierische Fette in Form von Butter. Dann als Beilage weißen Reis oder Buchweizen oder Kartoffeln. Gemüse, dazu esse ich Tomaten, Gurke oder Paprika. Ich habe die ganzen exotischen oder auch nicht exotischen Gewürze rausgeworfen. Ich salze jetzt einfach mit Salz und Pfeffer. Genau, ich würze jetzt einfach mit Salz und Pfeffer, nichts anderem mehr. Das war es auch schon. Das ist im Grunde genommen ziemlich minimalistisch. Und wie hat mein Körper auf diese Ernährungsumstellung reagiert? Und das ist wirklich beeindruckend. Ich hätte das echt nicht erwartet. Ich hatte nach den Mahlzeiten sofort, seitdem ich damit angefangen habe, mit dieser Umstellung und mich auch an den Vorgaben von Nikita, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß orientiert habe, hatte ich sofort ein besseres Gefühl nach den Mahlzeiten. So ein Gefühl von, okay, ich bin rundum satt, aber nicht übervoll. Und dieses übervolle Gefühl, ohne wirklich satt zu sein, so als wäre da immer noch so eine Leere, als hätte mein Körper nicht wirklich das bekommen, was er braucht, aber mein Bauch ist total proppevoll. Das Gefühl hatte ich oft nach den Mahlzeiten und das war alles andere als angenehm. Und das ist jetzt total weg. Ich habe jetzt dieses, okay, ich habe den Teller aufgegessen, es reicht, ich habe auch keine Lust mehr zu essen, ich bin fertig, ich kann jetzt 5 Stunden Pause machen und dann kriege ich wieder richtig schön Hunger, kann wieder was essen und es geht immer so weiter und mein Körper ist genährt, ich bin zufrieden. Also genau das, was wir alle erreichen wollen im Grunde genommen. Ich habe kein schwere Gefühl mehr nach dem Essen, ich habe kein Völlegefühl mehr, ich habe keine Blähung mehr. Das hatte ich früher auch häufiger, weil ich auch bestimmte Hülsenfrüchte nicht so gut vertrage oder auch wahrscheinlich auch andere Dinge nicht so gut vertragen habe, ohne das zu wissen. Insgesamt fühle ich mich viel leichter körperlich, ich habe mehr Energie. Ich spüre wirklich, und das hat, ja, vom Tag 1 an war das tatsächlich so, habe ich gemerkt, mein Körper ist nicht mehr so belastet mit irgendwas. Meine Verdauung hat sich so 2-3 Tage hat das gebraucht, um sich umzustellen und jetzt ist es wirklich top. Also das hat sich umgestellt, das ist jetzt in Ordnung, die kommt super mit dem Fleisch und dem ganzen Zeug zurecht. Und ich habe auch direkt in den ersten Tagen 2 Kilo Wasser verloren. Hatte ich ja schon in der Folge vorher gesagt, dass das nicht mit dem Zyklus zusammenhängt, sondern die waren einfach so wopp, 2-3 Tage, 2 Kilo Wasser weg. Und das merke ich natürlich in meinem Körper, ist ja klar. Und die Ernährungsumstellung hatte natürlich auch große Auswirkungen auf meine Psyche. Weil jetzt, nach nur 2 Wochen, habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Ich kann genug essen. Ich weiß, ich esse genug. Ich esse nicht zu viel, ich esse nicht zu wenig. Ich nähre meinen Körper mit dem, was er braucht. Und ich muss keine Angst haben, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich irgendwelche Experimente mache, die nicht richtig sind. Und ungewünschte Ergebnisse bekomme, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also jetzt habe ich wirklich die Kontrolle darüber, ohne dass sich das irgendwie manisch anfühlt, dass ich jetzt irgendwie ein Kontrollfreak bin, sondern ich spule einfach das Programm ab und es läuft. Mein Körper liebt es, ich liebe es. Also das ist wirklich großartig. Und auch dieses Prinzip, was ich eigentlich auch immer angestrebt habe, 3 Mahlzeiten am Tag, 1 Teller voll Essen und fertig, hatte ich auch schon öfters drüber erzählt in Bezug auf die No-Ass-Diet, kein Ess, also da geht es auch darum, 3 Mahlzeiten am Tag zu essen. Ich glaube, da hatte ich in früheren Folgen öfters mal drüber gesprochen. Ja, aber wenn du dir den Teller vollpackst mit Brokkoli und Linsen, dann ist dein Körper eben nicht genährt und dann ist es sehr schwierig, nach nur einem Teller aufzuhören und dann erst zur nächsten Mahlzeit wieder was zu essen. Ich habe auch jetzt viel weniger Lust auf Süßes. Jetzt ist es so, dass ein Apfel, halte ich fest, ein Apfel eine leckere Süßigkeit ist. Und das ist echt total irre, ohne dass ich das beabsichtigt habe. Also nach dem Mittagessen mache ich das dann manchmal so, dass ich mir so einen Apfelviertel und dann esse ich einfach so, so ein paar Apfelschnitze zum Nachtisch. Und das ist für mich ausreichend süß, weil mein Geschmackssinn hat sich schon so umgestellt, ja, Fleisch und Eier, einfach Reis und Buchweizen, ja, das ist dann schon, das ist ja, da ist ja, sind nicht viel, ist nichts Süßes oder irgendwas Verarbeitetes dran, also das ist sehr, sehr basic. Ich würze das Fleisch auch nicht unbedingt, also ich brate das einfach und hau dann ein bisschen Salz und Pfeffer drüber und die Geschmacksknospen finden den Apfel dann einfach schon so großartig. Das ist echt ein witziger Nebeneffekt. Das hatte ich überhaupt nicht vor. Also ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie keine Süßigkeiten mehr zu essen. Es hat sich einfach so ergeben, weil das eben nicht in die Makrovorgaben so gut passt und weil ich auch gar nicht so viel Lust drauf habe. Weil mein Körper, das ist glaube ich der Grund, einfach genug Nährstoffe bekommt durch das, was ich esse und das optimal auch verdauen kann, sodass er einfach, ja, was soll er da jetzt auch mit Süßigkeiten, warum soll er dann noch irgendwelche anderen Dinge essen, wenn er doch schon alles hat? Jetzt möchte ich mal darauf eingehen, das fragst du dich bestimmt auch, was ist denn jetzt schlecht an diesen ganzen scheinbar gesunden Lebensmitteln? Was ist schlecht an Brokkoli, an Haferflocken, an Magerquark? Zunächst mal grünes Gemüse. Also je grüner das Gemüse ist, desto schädlicher ist es im Grunde genommen, weil grünes Gemüse enthält sogenannte Antinährstoffe. Dazu gehören zum Beispiel sowas wie Glykoalkaloide, Lektine, Oxalsäure, Phytinsäure. Und das sind Verbindungen, chemische Verbindungen, die den Pflanzen eben als Abwehrmechanismus gegen Fressfeinde dienen. Und ja, das ist für Tiere oder für Insekten, die die Pflanzen essen wollen, toxisch oder zumindest unangenehm. Und das führt dazu, dass sie diese Pflanzen nicht essen. Wenn wir jetzt allerdings diese Pflanzen essen, nehmen wir natürlich auch diese Antinährstoffe auf. Und ja, auch uns bekommen die nicht so gut. Wir sind zwar ein kleines Insekt, aber dennoch. Oxalsäure zum Beispiel, das hast du vielleicht schon mal gehört, das ist in so grünem Blattgemüse drin, wie Spinat, Mangold, Rhabarber. Und das kann die Aufnahme von Mineralien beeinträchtigen, zum Beispiel Kalzium oder auch die Bildung von Nierensteinen fördern, weil das für die Niere auch anstrengend ist zu verarbeiten. Dann gibt es zum Beispiel die Phytinsäure, wird auch als Phytat bezeichnet. Das kommt auch in vielen pflanzlichen Lebensmitteln vor, vor allem in Getreide, vor allem in Vollkorngetreide. In der Schale ist das drin, in Hülsenfrüchten, in grünem Gemüse, auch in Nüssen und Samen. Und in Phytinsäure wird Phosphor in Pflanzen gespeichert. Und ja, das spielt grundsätzlich eine wichtige Rolle beim Zellstoffwechsel der Pflanzen. Und ja, diese Phytinsäure hat auch diese antinutritiven Eigenschaften. Und Phytinsäure hemmt oder kann die Aufnahme von Mineralstoffen wie zum Beispiel Eisen, Zink, Calcium und Magnesium im Darm beeinträchtigen, weil die Phytinsäure eben mit diesen Mineralstoffen Verbindungen, komplexe Verbindungen eingeht und die sind schwer löslich und können deswegen nicht vom Körper absorbiert werden. Deswegen wird das wahrscheinlich auch alles Ballaststoffe genannt, weil es wirklich Ballast ist für den Körper. Ich habe auch keine Ahnung, wieso das überhaupt so, ja, wie es zu dieser Wende kam, dass diese Dinge alle als sehr gesund reklamiert worden sind, obwohl sie es eigentlich wirklich nicht sind. Wenn man vermeiden möchte, dass Phytin sich so negativ auf die Mineralstoffaufnahme auswirkt oder ja, wenn man das minimieren möchte, dann kann man zum Beispiel die Lebensmittel einweichen, fermentieren, keimen lassen oder bestimmte Hefen verwenden, die dieses Phytat abbauen können. Also sowas zum Beispiel wie Sauerkraut ist verkömmlicher und gesünder für den Körper, als wenn du jetzt frischen Kohl isst, ein Beispiel. Aber auch selbst sowas wie Sauerkraut oder Kimchi sollte man nicht in sehr, sehr großen Mengen essen. Also das sollte auf gar keinen Fall, so wie auf diesen Pyramiden, Ernährungspyramiden gezeigt, so die Hälfte des Tellers ist Gemüse, das ist nicht in Ordnung, das sollte nicht der Fall sein. Dann gibt es noch andere Antinährstoffe, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Du kannst dir merken, das sind die Verbindungen, die Pflanzen haben, um sich gegen Insekten und Fressfeinde zu schützen. Und ja, das ist natürlich nicht gut, wenn wir das aufnehmen. Phytinsäure ist zum Beispiel besonders im Vollkorngetreide enthalten, viel mehr als in weißem Reis zum Beispiel. Das ist in Vollkornreis enthalten. Also in sowas auch wie Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, brauner Reis, weil diese äußere Schicht des Getreidekorns, die bleibt ja dann dran bei diesen Vollwertprodukten. Das ist der sogenannte Kleie- und Keimanteil und der enthält eben eine besonders hohe Konzentration an Phytinsäure. Also und dieser hohe Gehalt an Phytinsäure sorgt eben dafür, dass die Bioverfügbarkeit der Mineralstoffe, die Vollkorngetreide ja durchaus enthalten, dass die eben beeinträchtigt wird. Also die sind nicht so gut für den Körper zu verarbeiten. Und auch hier passiert das wieder, dass die Phytinsäure sich verbindet mit Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium im Verdauungstrakt. Und somit kann der Darm dann diese Mineralstoffe nicht einzeln absorbieren, weil sich das eben mit der Phytinsäure zusammengebildet hat, zusammengepaart hat sozusagen. Deswegen ist es besser, weißen Reis oder Buchweizen zu essen oder Kartoffeln, weil da diese Schale eben nicht enthalten ist. Und Buchweizen ist einfach, das ist botanisch gesehen gar kein Getreide, deswegen enthält das viel weniger Phytinsäure als Weizen, Vollkornweizen oder Vollkornroggen. Roggen ist eh Vollkorn. Ja, deswegen ist Buchweizen sehr gut, genauso wie weißer Reis. Für Hülsenfrüchte gilt dasselbe, da sind dieselben Antinährstoffe drin. Und das ist eben dieser heilige Dreiklang, sage ich mal, der veganen Ernährung. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, grünes Gemüse, das ist das, was man, wenn man sich vegan ernährt, was man den ganzen Tag lang isst. Das sind eben Antinährstoffe, die da enthalten sind. Die sind nicht gut zu verdauen, die belasten den Darm, deswegen heißen sie Ballaststoffe. Und es ist, du tust dir damit im Grunde genommen nichts Gutes. Der nächste Punkt ist Soja, Milch, Sojajoghurt oder auch andere Sojaerzeugnisse, Tofu, Soja, texturiertes Soja. Und da ist es so, dass Soja einfach ein minderwertiges Produkt ist, weil es kaum Vitamine und Mineralstoffe enthält, wenn man das mit Fleisch vergleicht. Soja enthält auch Ballaststoffe und wie gesagt, Ballaststoffe sind zu vermeiden. Und Soja erhöht auch die Östrogene beim Mann und das wird, wenn man das mal nachschaut, wenn du das googelst, wirst du sehen, dass Soja gesund ist, weil es den Cholesterinspiegel senkt. Aber das ist gar nicht gut, weil Cholesterin ist wichtig. Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran und hilft, die Struktur und die Durchlässigkeit zu erhalten. Das ist, also ohne Cholesterin können unsere Zellen gar nicht funktionieren. Und es ist so, dass wenn Entzündungen im Körper sind, dann geht das Cholesterin hoch. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Cholesterin an sich schlecht ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass es ein Marker für etwas und das Cholesterin hilft, diese Entzündung zu bekämpfen. Also Cholesterin ist sehr wichtig für die Zellen und wenn man dann gegen Cholesterin vorgeht, dann ist es so, als würdest du durch dein Dach ins Haus tropfen und du hättest einen Eimer drunter gestellt und dann kommt jemand und sieht, da steht ein Eimer und sagt, der Eimer ist schuld daran, dass es durchs Dach tropft. Also das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, die Analogie war jetzt nicht so hundertprozentig, aber du verstehst, was ich meine. Also Cholesterin ist nichts Schlechtes, auch nicht diese beiden Sorten von Cholesterin. Die haben beide ihre Berechtigung. Man kann nicht sagen, das eine ist gute, das andere ist böse. Das ist einfach nicht richtig. Cholesterin ist auch wichtig für die Hormonregulation, für die Knochengesundheit, für Gallsäuren, für die Produktion von oder Synthese von Vitamin D. Also das hat wirklich viele, viele Funktionen im Körper. Das ist ganz wichtig. Wenn alle anderen Werte stimmen, ist es eigentlich eher positiv, ein hohes Cholesterin zu haben als ein zu niedriges. Deswegen ist dieses Argument für Soja eigentlich ein Argument gegen Soja. Dann nochmal zum Hanfproteinpulver oder den Soja Crispies. Hatte ich ja gesagt, dass ich die so verwendet habe als extra proteinreiche Lebensmittel. Und da verhält es sich eigentlich genau wie bei den Proteinshakes, die irgendwie auf Whey-Basis sind, also aus Molke oder aus Erbsenprotein zum Beispiel, was es da alles gibt. Das sind halt Auszugsprodukte, werden die Eiweiße entzogen. Es sind keine Fette und Kohlenhydrate vorhanden und dein Körper kommt damit nicht gut klar, weil das eben ein hochdosiertes Produkt ist und da muss die Bauchspeicheldrüse hart arbeiten, sonst schüttet sie alle drei Enzyme aus für Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Aber wenn du jetzt so einen Shake zu dir nimmst oder Soja Crispies isst, dann braucht die eben nur ein Enzym und muss daher sehr einseitig arbeiten. Und das ist einfach anstrengend für sie, deswegen ist es nicht gut, den Körper mit solchen ihm eigentlich fremden Stoffen zu verwirren und zu belasten. Das nächste Lebensmittel sind grundsätzlich Nüsse, Samen, Kerne, Nussmus. Grundsätzlich sollte man pflanzliche Fette nicht erhitzen, nicht rösten. Also ich habe meine Nüsse und Samen auch immer geröstet zu Hause in der Pfanne, weil dann kriegen die natürlich ein schönes Aroma. Aber das ist nicht gut, weil die sind nicht so hitzestabil, pflanzliche Fette insgesamt nicht. Deswegen sollte man die nicht erhitzen, weil dann degenerieren die Fette, können zu Transfetten werden und wirken sich auch nicht gut aus auf den Körper. Und Nussmus zum Beispiel, das ist ähnlich wie mit den Proteinpulvern. Das ist einfach zu krass für den Körper, weil das natürlich konzentriertes Fett ist. Und das kommt so in der Natur nicht vor. Das ist oft, ja, einfach überwältigt den Körper und er kann nicht so viel damit anfangen. In großen Mengen, wenn du jetzt mal 5 Gramm Mandelmus isst, ist das natürlich kein Problem. Aber wenn du das wirklich regelmäßig in größeren Mengen zu dir nimmst, als Proteinquelle zum Beispiel, dann ist das nicht optimal. Pflanzliche Fette, hatte ich ja gerade schon gesagt, die degenerieren beim Braten oder beim Erhitzen und sind oft minderwertiger Qualität. Also gerade auch, ich hatte vorhin gesagt, ich habe auch immer Olivenöl benutzt. Olivenöl ist super, wenn es gute Qualität ist, wenn es aus einer dunklen Flasche kommt, wenn es aus Italien, Spanien, Griechenland kommt, aber nicht zum Braten. Also auch das, was gemacht ist zum Erhitzen, bitte nicht zum Erhitzen benutzen, weil, wie gesagt, das degeneriert. Und nochmal zu den Gewürzen. Salz in der Tat ist gut für die Verdauung, während solche Gewürze wie Ingwer, Knoblauch und Kniebeln, was sind denn Kniebeln? Zwiebeln, die wirken toxisch, deswegen sollte man sie nur bei Erkältung einsetzen, also nicht dauerhaft. Das ist auch das, was ich in der vorletzten Folge angesprochen hatte, was Nikita in dem ungeskripteten Podcast meint, dass Menschen so dieses Schwarz-Weiß-Denken dem immer so anheimfallen. Weil ja, okay, bei Erkältung ist Ingwer gut und daraus wird dann geschlussfolgert oder auch Kurkuma, dass man das einfach immer zu sich nehmen kann, weil das dann immer gut ist. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nur ganz gezielt und lokal einzusetzen. Wenn du erkältet bist, ist es prima, aber nicht jeden Tag irgendwelchen Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Kurkuma ins Essen hauen. Dann gibt es noch andere Lebensmittel, die ich nicht so oft gegessen habe, von denen Nikita sagt, dass sie auch nicht gut sind. Vor allem glutenhaltige Lebensmittel, naja, sowas wie Nudeln zum Beispiel, Pizza, Brot generell, weil es einfach nicht gut ist für den Darm, weil da oft viele, viele komische Dinge drin sind und diese Art von Mehl einfach, es ist schwer zu verdauen, der Darm kommt dann nicht gut mit zurecht. Und auch Zucker, also alles, was irgendwie mit Industriezucker hergestellt ist, ist nicht gut, weil das den Blutzuckerspiegel nach oben treibt und dann geht der Blutzuckerspiegel steil nach oben und sinkt dann auch wieder ab und dadurch entsteht eben körperlicher Heißhunger. Also wenn du kennst es vielleicht, wenn du mal irgendwie zum Kuchenessen eingeladen warst, dann hast du 2 Stücke richtig süßen Kuchen gegessen, vielleicht noch ein Kekschen dazu. Und dann hast du nach einer gewissen Zeit irgendwie wieder Appetit auf irgendwas und du kannst einfach gar nicht so richtig davon wegbleiben, da noch mehr zu essen. Das ist so dieses typische Phänomen mit den Blutzuckerspiegelschwankungen. Also deswegen so wenig wie möglich Zucker essen, zumindest in isolierter Form, sollte der vermieden werden. Ja, wie gesagt, ich habe meine Ernährung wirklich krass umgestellt um 180 Grad, aber ich merke echt, wie viel besser es mir geht. Und schon allein das gibt dem Coaching von Nikita recht, dass es mir schon nach nur 2 Wochen so unfassbar viel besser geht. Aber ja, auch in den Live-Calls in der Gruppe sind 800 Menschen im Moment, glaube ich, und die machen alle dasselbe, die haben alle dieselben Ergebnisse mit ihrer Ernährung, dass sie merken, dass es einfach so einen großen Unterschied macht. Und wie gesagt, die anderen 10.000 Leute, die er vorher bereits erfolgreich gecoacht hat. Also das ist schon wirklich krass. Also die Ergebnisse sprechen wirklich für sich. Er hat auch auf Trustpilot, kannst du dir mal auf der Seite anschauen, verlinke ich alles. Nur 5-Sterne-Bewertung, also nicht irgendwie 4,8, 4,9, sondern nur 5 Sterne. Also das ist wirklich unglaublich. Eine hatte da auch geschrieben, die hatte, glaube ich, auch schwere Akne und hat das irgendwie wieder in die, oder Hormonprobleme auch. Hatte die Pille abgesetzt und alles war total durcheinander und das war dann wieder weg. Und Gürtelrose hatte sie, glaube ich, auch. Und das ist dann nach nur relativ kurzer Zeit im Coaching mit Nikita weggegangen. Und sie hat dann auch geschrieben, dass sie der Überzeugung ist, dass jeder Mensch eigentlich dieses Coaching machen sollte. Einfach um mehr Übersicht, gute Ernährung, guten Lifestyle, Gesundheit zu lernen. Also dem kann ich nur zustimmen. Und schau dich doch mal um. Wenn du jetzt skeptisch bist, wie ernähren sich die Menschen in deinem Umfeld? In meiner Erfahrung gibt es da ungefähr 2 Kategorien. Die erste Kategorie ernährt sich in Anführungszeichen super gesund, also so wie ich früher, viel grünes Gemüse, viele Vollkornsachen, Hülsenfrüchte, so pflanzlich wie möglich, so frisch wie möglich. Das sind die einen und dann die andere Kategorie, das ist eher Kategorie Pizza und Pommes, auch mal gerne Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, Brot, Nudeln, Süßigkeiten, verarbeitetes Fleisch, verarbeitete Wurst und so weiter. Was aber selten ist, also ich kenne niemanden, der sich so ernährt, sind Menschen, die sich so clean ernähren, aber dann dazu viele tierische Lebensmittel essen, also Fisch, Fleisch und Eier, eben weißen Reis, Buchweizen, Kartoffeln und Gemüse, sowas wie Tomaten, Gurke, Paprika als kleine Beilage. Also so jemanden kenne ich, außer mich selber, kenne ich jetzt nicht. Und wenn du mal überlegst, diese Menschen, wenn du dir die jetzt mal angeschaut hast, vielleicht fallen ja noch mehr als zwei Kategorien ein, aber wenn du mal überlegst, wie geht es denn diesen Menschen? Wie ist es um die Gesundheit dieser Menschen bestellt? Sind die oft krank? Haben die so immer das ein oder andere Wehwehchen? Sind die oft müde oder schlapp? Blass, haben schlechte Haut, die Knochen tun weh, können sich nicht oder nicht lange konzentrieren, lassen sie sich ablenken, hängen am Handy, checken die E-Mails, laufen von A nach B und kriegen nichts so richtig gebacken. Welchen Sport machen die dann auch zusammen mit dieser Ernährung? Vielleicht machen die viel Cardio, verbrennen super viel Energie, vielleicht so immer das vom einen ins andere Extrem und werden dann regelmäßig krank und können dann gar nichts mehr machen. Kennst du vielleicht auch aus deinem Umfeld? Und ich finde, das gibt schon zu denken. Gerade jetzt, wo sich doch viele Menschen anscheinend so gesund ernähren, sollte das eigentlich nicht so sein. Eigentlich, wenn alle so viel Brokkoli und Vollkorngetreide essen, müssten ja alle viel gesünder sein. Aber die Menschen werden ja wirklich immer kränker und auch immer früher immer kränker und auch schwerer krank. Ja, meine Ernährungsumstellung von Fleisch auf Brokkoli, das habe ich ja schon in der vorletzten Folge gesagt. Natürlich werde ich die Erkenntnisse, und da werden sicher auch noch viele dazukommen, werde ich im Coaching einfließen lassen, auf dem Blog und im Podcast natürlich. Ich werde auch eingehen, nicht nur auf Ernährung, sondern auch auf Sport, auf Lifestyle-Themen. Aber auch gerade im Coaching hatte ich ja auch bereits gesagt, wenn du das möchtest, kann ich dich da auch beraten. Welche Lebensmittel nimmst du normalerweise zu dir? Wie viele Kalorien nimmst du über welche Arten von Lebensmitteln auf? Kann es sein, dass auch daher deine Heißhungeranfälle kommen, dass auch daher der Essdrang kommt? Das können wir analysieren. Also vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch mit mir. Den Link findest du in den Shownotes. Dann schauen wir uns deine Situation an. Ich kann dir ungefähr eine Einschätzung geben, woran es bei dir liegt, ob es eher die mentale Seite ist, dass du dir sehr viel Druck machst, dass du dich mit deinen Gedanken identifizierst, dass du da sehr an bestimmten Überzeugungen dranhängst, Glaubenssätzen, oder ob es eher die Gefühle sind, die du nicht so gut zulassen kannst, oder du bist vielleicht sehr streng zu dir, also was da eine Rolle spielt und inwiefern auch die Ernährung eine Rolle spielt bei diesem Mix. Letzten Endes ist es natürlich immer ein Mix, denke ich, der zu diesem Problem mit dem Essdrang und mit den Fressanfällen führt. Und wenn du sagst, nein, ich will das vor allem jetzt, ich will mich auf die Ernährung fokussieren, dann empfehle ich dir auf jeden Fall das Coaching von Niki. Das ist wirklich ein No-Brainer, das zu machen, meiner Meinung nach. Also wenn dich das interessiert, der macht keine Kennenlerngespräche, du kannst mir aber einfach eine E-Mail schreiben an kontakt@schlankegedanken.de, gib mir dann einfach deine Nummer oder deine E-Mail-Adresse, ich gebe es dann an Nikita weiter und dann kontaktiert er dich. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn dich das interessiert. Und ja, ich hoffe, das war interessant für dich. Wenn du Fragen dazu hast, schreib gerne einen Kommentar auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Schlanke Gedanken. Wirklich gerne da schreiben. Ich glaube, das ist für viele andere interessant. Die stellen sich wahrscheinlich ähnliche Fragen, oder ich hätte mir auch dieselben Fragen gestellt und mir gewünscht, dass sie jemand beantwortet. Also mach das gern. Ich antworte dir dann dort oder wie gesagt einfach per E-Mail. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.